Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 8. Folge vom Konterpass-Podcast. Ich bin Tilman Gebhardt.
Und ich bin Jan Kradochwill.
Und produziert wird der Podcast weiterhin von Pascal Riedel. Ihr werdet euch vielleicht ein wenig wundern, warum wir jetzt schon in eurem Podcatcher gelandet sind und nicht erst ein paar Tage später am letzten Dienstag des Monats, wie es normalerweise der Fall ist. Und zwar hat das relativ simple Gründe. Und zwar fanden wir es immer ein bisschen nervig. Wir nehmen die Folgen ja mal ein bisschen früher auf. Haben die Folgen zuletzt normalerweise irgendwie so donnerstags oder so aufgenommen. Dann hat Pascal übers Wochenende editiert. Dienstag haben wir das Ganze veröffentlicht. Und es war häufiger so, dass eben an diesem Wochenende irgendwelche wilden Sachen passiert sind. Also Bundesligaspiele, irgendwelche Turniere, was auch immer. Und wir immer das Gefühl hatten, wir präsentieren euch eigentlich einen Podcast, der direkt schon wieder veraltet ist. Von daher wird das ganze System jetzt umgestoßen. Wir nehmen jetzt normalerweise immer Anfang einer Woche auf und die Folge veröffentlichen wir immer am letzten Freitag eines Monats. Und heute ist der letzte Freitag im Januar. Von daher kommt die Folge ein bisschen früher. Jetzt fragt ihr euch, warum haben wir das vorher nicht schon gemacht? Das hatte verschiedene Gründe. Zum einen müssen wir irgendwie immer Termine finden. Zum anderen braucht Pascal immer ein bisschen Zeit zum Editieren. Dem haben wir jetzt einfach das Gehalt verdoppelt. Das heißt, er bekommt weiterhin einfach gar nichts. Und dementsprechend arbeitet er deutlich schneller und wir können euch jetzt die Folgen immer ein bisschen früher präsentieren.
Guter Mann. Genau, so ist es. Und was haben wir uns eigentlich überlegt für unsere Episode 8? Am Anfang natürlich wie immer unsere News. Wir schauen so ein bisschen in die Herren-WM-Quali rein, die gerade ansteht. Bei den internationalen News konzentrieren wir uns auf ein paar spannende Transfers. Da gibt es gleich zwei Königstransfers in der Schweiz und ein Rekord ist es noch nicht, aber ein Aufrücken in den ewigen Vorlagenlisten in der schwedischen Superliga. Dann wandern wir langsam auf die nationale Ebene, schauen uns an, welche Transfers es in Deutschland gibt, beschäftigen uns mit dem Thema Legionäre in der Bundesliga und dann mit der traditionellen Kategorie WhatsApp Bundesliga und Pokal, wo es einige kuriosen Ergebnisse gab und auch einige interessante Entwicklungen, jetzt nicht nur von Tabellenplätzen her. Und dann haben wir unsere zwei speziellen Themen. Das erste Thema ist das Thema Graswurzelarbeit. Wir hatten euch ja mit 5 Wünschen in das neue Jahr rein begleitet. Und einen dieser Wünsche möchten wir ein bisschen tiefer beleuchten. Und dann haben wir dann rufen wir einen kleinen Wettbewerb aus. Und zwar suchen wir ein ganz, 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 ganz bestimmtes Tor des Jahres. Aber das erst später. Los geht's.
Und dann starten wir unsere News-Sektion mit zwei kleinen Korrekturen aus der letzten Folge, also aus Folge 7. Und zwar habe ich zum einen gesagt, dass es bei einer U19-Damen-WM in der jüngeren Vergangenheit mal einen Sieg gegen die Schweiz gab, was im Nachhinein Quatsch war. Und zwar hat mich unser werter Sportdirektor Arte Ronkanen angeschrieben und gesagt, na, das ist nicht ganz richtig, was ich da verzapft habe. Die Story, die ich erzählt habe, war ungefähr richtig. Also die U19-Damen haben, glaube ich, 1-0 geführt gegen die Schweiz. Sehr, sehr lange auch. Und die Schweiz ist angerannt und angerannt und angerannt und angerannt. Und irgendwann hat die Schweiz das 1-1 gemacht. Und dann ist es tatsächlich auch 1-1 unentschieden ausgegangen, das Spiel. Also dieses 2-1, wie es ausgegangen ist, habe ich mir eingeredet oder eingebildet. 1-1 ist das Spiel ausgegangen, trotzdem natürlich super erfolgreich für eine deutsche Auswahl. Und wer es nochmal wissen will, das Datum einmal hinterher. Das Ganze war am 3.9.2021 im Rahmen der U19-WM 2020. Und ja, das ist jetzt von den Daten her einigermaßen merkwürdig, aber die U19-Damen-WM 2020 war diejenige, die ewig weit nach hinten geschoben worden ist und ich glaube auch mehrmals verschoben worden ist und am Ende fast 1,5 Jahre später ausgerichtet und durchgeführt wurde, als es ursprünglich geplant war. Einfach Corona-bedingt natürlich. Und Korrektur Nummer 2. Wir haben in der letzten Folge auf den YouTube-Channel 221 Floorball hingewiesen, der aus meiner Sicht ziemlich coolen Content macht, mal relativ viel in kurzer Zeit, dann wieder längere Funkstille. Aber die Videos, die oben sind, die sind wirklich cool. Sind so Highlight-Clips und solche Geschichten. Und wir haben gesagt, dass der von unserem geschätzten ehemaligen Liga-Topscorer Janne Markkonen gemacht wird, was offensichtlich Quatsch ist. Der Kollege hat sich nämlich, glaube ich, bei dir gemeldet, ne, Jan?
Ja, genau. Er hatte mich angeschrieben und meinte, du, Jan, sag mal, da kursiert so ein Gerücht, und zwar, dass ich diesen Kanal betreibe. Das ist nicht so ganz korrekt, ich mache was ganz anderes. Also er ist tatsächlich, er kümmert sich tatsächlich als Cutter und hat auch viel für die IFF gemacht, hat aber auch sehr, sehr viel im Eishockey gearbeitet, tatsächlich auch für Eishockey-Weltmeisterschaften. Und was ich gesehen habe, das ist wirklich Spitzenarbeit. Also wenn irgendein deutsches Floorball-Großprojekt mal einen richtig guten Cutter braucht, dann ist er mal mit Janne Markkonen bedient. Der Junge kann nicht nur schießen, der kann auch schneiden.
Ja, was irgendwie witzig ist, weil ich glaube, ich wurde von zwei unabhängigen Quellen voneinander darauf hingewiesen, dass das irgendwie der Channel von Janne sein soll. Und ich dachte, wir hätten das Mysterium geklärt, wer den Kanal betreibt. Jetzt wissen wir es wieder nicht. Das ist irgendwie schade. Aber gut, wir wissen, es ist nicht Janne. Das heißt, wir haben eine Person schon mal ausgeschlossen. Dann machen wir weiter und unsere News werden jetzt von, wir fangen mit relativ international an. Und nach wird es immer nationaler, bis wir dann am Ende wieder bei den deutschen Bundesligen landen. Und zwar findet die Herren-WM-Quali statt, und zwar in Lettland. Und die deutsche Herren-Nationalmannschaft spielt am Mittwoch um 15 Uhr gegen Island, am Donnerstag um 18 Uhr gegen Lettland und am Freitag um 12 Uhr gegen Liechtenstein. Wobei das aller Voraussicht nach ja nicht das spannende Spiel sein wird, sondern das spannende Spiel wird sein, das Samstagsspiel, das wird nämlich das Entscheidungsspiel werden. Und zwar, für alle, die den Modus nicht kennen, es gibt zwei Vierergruppen, eben die deutsche Gruppe mit Deutschland, Island, Lettland und Liechtenstein und die Parallelgruppe, die auch in Lettland spielen, da drin sind Finnland, Estland, Frankreich und die Niederlande. Da spielt jeweils einmal jeder gegen jeden. Und dann spielen am Samstag die beiden Gruppen Ersten gegeneinander und die beiden Gruppen Vierten gegeneinander. Die beiden Gruppen Ersten sind auch schon direkt für die WM qualifiziert. Und dann spielen am Samstag auch noch jeweils der Gruppenzweite gegen den Gruppendritten der anderen Gruppe in sogenannten Qualifikationsspielen. Und der Gewinner dieser beiden Spiele ist auch für die WM qualifiziert. So, und jetzt kann man sich anhand der Gegner wahrscheinlich einigermaßen planen, wie die Quali laufen könnte. Und zwar gehe ich einfach mal davon aus, dass sie gegen die Floorball-Zwerge aus Island und Liechtenstein gewinnen werden. Und dann gibt es ein Entscheidungsspiel gegen Lettland, zumindest ein erstes Entscheidungsspiel. Wenn sie das gewinnen, sind sie direkt qualifiziert. Wenn sie das verlieren sollten, würden sie eben auf dem zweiten Platz landen und gegen den dritten der anderen Gruppe spielen. Und ich würde einfach mal voraussagen, dass Finnland die Gruppe gewinnt, dass Estland Zweiter wird und dass Frankreich und die Niederlande sich dann um den dritten Platz prügeln und das Entscheidungsspiel gegen die Nation sein wird.
Wir hatten ja in einer der vorherigen Folgen kurz angesprochen, dass diese für uns am Anfang ein bisschen suspekte Europameisterschaft auch helfen soll, diesen WM-Quali-Modus ein bisschen neu zu ordnen. Und wenn man sich diese Gruppe, die andere Gruppe anschaut und da ist Finnland, Estland, Frankreich und Niederlande unterwegs, da kann man sich denken, dass die Kollegen aus Finnland wahrscheinlich mit bedingt viel Nervosität anreisen werden. Und ja, sowas ist natürlich jetzt für den Sport dann vielleicht auch nicht hilfreich. Deshalb braucht es wahrscheinlich schon einen Modus, der es vielleicht ein bisschen spannender macht oder der es vermeidet, dass man, wenn man nach außen hin solche Spiele kommuniziert. Ich glaube, wenn jemand von einem externen Medium kommt und Floorball begreifen will und dann sich so eine WM-Quali anschaut, wo eine finnische Nationalmannschaft im Grunde ein Tor nach dem anderen zerstört, dann ergeben die Sachen nicht so viel Sinn.
Ja, also für Finnland macht die Gruppe sportlich ja gar keinen Sinn. Also die alle, also ich will jetzt nicht so weit vorausgreifen, in WM-Quali sind schon merkwürdigste Sachen passiert, aber ich würde sagen, für Deutschland und Lettland machen die Spiele gegen Island und Liechtenstein schon keinen Sinn, ne? Und dann, also Finnland gegen Frankreich und Niederlande ist, glaube ich, wirklich ohne jeglichen sportlichen Wert. Und gegen Estland kannst du dann irgendwie ein bisschen üben, wie du, weiß ich nicht, einen sportlichen, nicht völlig inkompetenten Gegner zumindest aus deren Sicht einmal völlig auseinanderschraubst und dann im Spiel gegen den anderen Erstplatzierten das Gleiche nochmal so ungefähr. Aber klar, ein richtiger sportlicher Vergleich ist das natürlich nicht.
Jetzt ist die Frage, schickst du da eine Juniorenmannschaft oder so eine B-Gruppe, eine U21, dass sie sich so ein bisschen an die erste Mannschaft gewöhnen, oder brauchst du eigentlich solche Spiele, weil du sowieso im Floorball jetzt nicht so viele Termine hast, wo sich die Mannschaft mal einspielen kann, und du nutzt es im Grunde eher als so eine Art Trainingslager, um die Mannschaft nach vorne zu entwickeln. Aber das werden wir wahrscheinlich
sehen. Ah, das finde ich ist tatsächlich gerade im Fall von Finnland, finde ich, ist das gar keine so unspannende Frage, weil die ja einigermaßen im Umbruch sind. Also da kommt ja eine relativ breite Front auch an Nachwuchstalenten an, und die haben ja auch einen neuen Coach mit Esa Jussila. Von daher könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass die vielleicht nicht mit voller Kapelle anrücken, aber mit so 90% Kapelle und ein paar Leute ausprobieren. Weil wenn Leute dann zu lange nicht dabei sind und vielleicht bei der EFT jetzt zuletzt auch schon nicht dabei waren oder so und dann einfach mit Esa Jussila nie zusammenarbeiten, dann ist es natürlich auch schwierig, so seine Ideen umzusetzen und so. Deshalb, ich würde mich an Estlands Stelle nicht darauf verlassen, dass Finnland damit irgendwie in der B-Mannschaft ankommt. Ich glaube, das wird es nicht werden.
Kann ich einen ganz kurzen Einwurf zu Esa Jussila machen?
Klar, immer. Zu Esa Jussila immer.
Ja, vor allem Esa Jussila und Czech Open. Ich kann mich erinnern, das ist einige Jahre her. Immer wenn ich etwas anfange mit, ich kann mich erinnern, dann wird's gefährlich und nicht immer.
Ich finde es immer witzig, wenn Sachen bei dir mit Czech Open anfangen, dann weiß man meistens schon, dass es gut wird.
Ich kann mich erinnern, nach einem Finale der Czech Open und alle verabschiedeten sich aus der damaligen T-Mobile Arena von Sparta Halle, diese brutalistischer Betonbau, war irgendwie letztes Spiel vorbei, alle kommen raus und wir stehen mit den Jungs noch in so einer Prager Tram, und plötzlich spaziert Esa Jussila rein und hat ein, ich würde es nicht Sklaven nennen, also es war irgend so ein gebeugter Typ in so einem Onesie, wo sich dieses Lycra, also dieses Elastan-Textil noch über das Gesicht rüberstülpte, und er führte diesen Typen an einer Hundeleine in die Tram rein. Und mit ihm die ganze Mannschaft. Und dann stiegen sie, glaube ich, drei Stationen weiter, stiegen sie einfach wieder total entspannt raus. Und ich dachte mir, okay, da steht dieser Weltfloorballer oder diese Großgestalt des Floorballs vor dir und hat aus irgendeinem Grund einen Typen, der in einem Onesie komplett eingewickelt in Elastan mit so einer Hundeleine ist und hat ihn so reingeführt und wieder raus. Es war eine sehr verwirrende Situation, möchte ich sagen. Also er war auf jeden Fall zu seiner Spiel- und Sportlerzeiten war er den Freuden des Lebens nicht immer abgeneigt.
Wild. Ich vermute, da ging es dann auch irgendwie um verlorene Wetten oder sowas in der Richtung.
Ich bin mir sehr sicher.
Du meinst diese Plastikanzüge, die auch übers komplette Gesicht gehen, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Nennen sich Morph Suits.
Ah, okay. Na, das erklärt's. Also damals, so. Okay, Esa Jussila führt einen Typen in einem Morph-Suit durch Prag. Ja. Damals wusste niemand, was es ist, und ich wusste es bis jetzt nicht. Aber
falls du mal einen brauchst, jetzt kannst du es googeln. Und dann, nach diesen internationalen News, gehen wir über zu internationalen News anderer Art. Und zwar wurden für nächsten Sommer zwei relativ große Transfers verkündet. Und zwar zum einen wechselt Manuel Maurer von Växjö aus Schweden zum HCR Rüchenberg Winterthur in die Schweiz. Manuel Maurer, wahrscheinlich so der Schweizer Nationalspieler der letzten irgendwie 5-6 Jahre, schätze ich jetzt mal. Gemeinsam mit Pascal Meyer, der jetzt zurückgetreten ist. Also dem Torwart und Jan Zaug, also Zaug und Maurer waren immer so ein bisschen, oder sind immer noch, die beiden Superstürmer aus der Schweiz. Also spannender Transfer. Und dazu kommt gleich noch ein anderer spannender Transfer, nämlich Nico Salo wechselt ebenfalls im Sommer von Classic Tampere zu Wieler Ersiegen. Und ist ähnlich wie, jetzt komme ich nicht auf seinen Namen. Der Verteidiger, der ganz, ganz lange bei Tatu Väänänen, wollte ich gerade sagen, ja. Also genauso wie Tatu Väänänen als finnischer Nationalmannschaftskapitän zu Wieler Ersiegen gekommen ist, war zuletzt bei den Weltmeisterschaften Nico Salo immer der Kapitän bei der finnischen Weltmeistermannschaft und geht jetzt den gleichen Weg von Classic Tampere zu Wieler Ersiegen. Bei der EFT im letzten Winter war er nicht dabei, da war Justus Kainulainen Kapitän. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt quasi eine permanente Wachablösung ist, so eine Verschiebung hin zur jüngeren Generation, oder ob er eigentlich noch Kapitän ist und Kainulainen ist nur Ersatzkapitän. Aber spannend finde ich die beiden Transfers nochmal unter einem anderen Aspekt, weil wenn man sich einmal kurz die aktuelle Tabelle der Luppelmen in der Schweiz anguckt, dann stehen Winterthur und Wieler Ersiegen punktgleich mit 47 Punkten an der Tabelle Tabellenspitze. Und dass die beiden jetzt eben die sind, die auf dem Transfermarkt schon mal richtig zulangen und für nächsten Sommer nochmal nachrüsten, das lässt ja darauf schließen, dass es auch nächste Saison irgendwie ähnlich werden könnte im Titelkampf. Natürlich immer abhängig davon, wie viele Superstars Zug United sich noch kauft. Die sind momentan nämlich Dritter. Und zweite beziehungsweise dritte kleine News, Rasmus Enström hatten wir vor ein oder zwei Folgen schon thematisiert, wechselt auch nächsten Sommer in die Schweiz, darum soll es an der Stelle aber nicht gehen. Der hat letztes Wochenende 3 Vorlagen gemacht, hat jetzt insgesamt 381 Vorlagen in der SSL gesammelt, Fun Fact, und ist damit Zweiter in der ewigen Bestenliste, was die Assistgeber der SSL angeht. Jan, möchtest du raten, wer der Erste auf der Liste ist?
Ich muss nicht raten, ich weiß es.
Du hast in die Shownotes geguckt, ne?
Das weiß ich aber ohne Shownotes. Wie viele er hat, weiß ich nicht, aber ohne Shownotes weiß ich, dass es Mika Kochonen ist. Und ich denke auch um einiges mehr. Ich sehe jetzt gerade in den Shownotes 553 Vorlagen. Das ist ja fast 200 Vorlagen mehr. Also da muss, das sind ja schon Gretzky-hafte Vorsprünge, könnte man sagen.
Ja, es ist Wahnsinn, oder? Also Enström müsste nochmal Enström ist schon der zweitbeste Vorlagengeber und müsste jetzt nochmal 50% seiner Vorlagen in der SSL hinterher schieben. Und dann hätte er Kohonen eingeholt. Was natürlich schwierig wird wahrscheinlich, wenn er jetzt nächsten Sommer in die Schweiz wechselt. Aber gut, ist ja auch nicht so, als hätte Kohonen durchgängig in der SSL gespielt, muss man sagen. Ne? Also der war ja auch
ein paar Jahre gerade sagen. Ich wollte es gerade sagen, Kohonen war auch mal draußen unterwegs und ist dann wieder zurückgekommen. Übrigens greifen
und
wir
damit zwischendurch auch Kreuzbandriss und so. Also der hätte durchaus auch 600 oder so haben können. Ja, genau.
Gut, aber er hatte auch in seinen ersten Jahren in Schweden einfach mal so 140 Punkte, glaube ich, gesammelt. Also das waren Punktsätze, die hat danach später, glaube ich, niemand mehr erreichen können. Also das war jenseits von Gut und Böse, was er da zusammengeballert und zusammengeassistet hat. Ich wollte im Grunde noch sagen, wir greifen damit ein bisschen vor. Wir hatten uns ja so eine kleine Kategorie mal überlegt, dass wir mal so die Goats erforschen wollen, die Floorball hervorgebracht hat. Das macht man nicht heute. Wenn ihr mal so ein paar Vorschläge habt, wenn es so Floorball-Persönlichkeiten gibt, die man eigentlich nicht übersehen darf, die für euch die ganz Großen waren, die euren Floorball-Wandel bestimmt und geführt haben, traut euch und schickt uns mal ein paar Nachrichten, dann können wir das vielleicht auch mal durchkauen, wer so die Großen für euch sind. Aber ich glaube, Mika Kohonen, der wird schon auf die Top-5-Liste schaffen.
Ich gehe auch davon aus, ja. Ich bin auch offen für Nachrichten, aber ich muss direkt sagen, also ich würde die maximal an Position 2 schieben. Ich bin mir relativ sicher, wer bei mir Nummer 1 wäre. Aber wir wollen nicht vorgreifen. Wie gesagt, Thema für ein anderes Mal. Dann machen wir weiter mit internationalen Transfers. Allerdings, wie gesagt, es wird jetzt langsam, verschieben wir die Thematik Richtung Deutschland. Und zwar haben wir bei der letzten Folge schon besprochen, dass immer am 15. Januar eines Jahres ist ja die Transfer-Deadline. Danach geht nichts mehr. Und haben in der letzten Folge so ein paar Updates gegeben, wer eigentlich noch gewechselt ist, nach Deutschland oder von Deutschland zurück. Also von Deutschland ins Ausland. Und ich habe jetzt einfach nochmal geguckt, ob noch der ein oder andere Transfer dazugekommt. So richtig kurz vor knapp. Und es sind tatsächlich noch 2 Leute dazugekommen, die mir beide absolut nichts sagen. Aber ich lese die Namen trotzdem gerne vor. Das eine ist Jesper Olsson. Der kommt von Guldhedens IK und wechselt zum FBC München. Und der zweite ist Daniel Grener. Der kommt von Floorball Komutov und geht zu den Floorfighters Chemnitz. Ich bin mir relativ sicher, dass Tomasz Nowotny auch von Komutov gekommen ist und der ist auch zu Chemnitz gewechselt. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass er nochmal in der alten Heimat angerufen hat und nochmal Verstärkung angeworben hat. Der Kollege Grener hat bisher aber, glaube ich, kein Spiel gemacht für die Floorfighters. Von daher bin ich gespannt, ob das tatsächlich noch eine Verstärkung wird Richtung Playoffs oder ob das mehr so ein Transfer für die Breite war oder wie auch immer das gedacht ist, bin ich auf jeden Fall gespannt. Und dann hat mich so ein bisschen ein Gefühl beschlichen. Und zwar hatte ich letzte Saison schon und jetzt gerade zu Anfang dieser Saison, dass es in der deutschen Herrenbundesliga wirklich, wirklich viel geworden ist mit den Legionären, die hier spielen. Und mit Legionären meine ich jetzt einfach Floorballspieler aus den Top-Nationen, also Schweiz, Tschechien, Finnland, Schweden, die tatsächlich nach Deutschland geholt worden sind mit dem Ziel, hier Floorball zu spielen. Es gibt ja immer mal so irgendwie Transfers, die landen dann irgendwie zufällig da. Also ich glaube, Berlin ist da gerade prädestiniert für oder Hamburg teilweise auch wenn es da jetzt länger keine Floorball-Ausländer gab. So, das sind halt irgendwie Leute, die ein Auslandssemester machen oder so. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, so ist Frederik Azelius auch in Berlin gelandet, oder? Jan?
Ja, Frederik Azelius, die Geschichte erzähle ich nur ganz kurz. Der ist tatsächlich in Berlin gelandet und hat einen Verein gesucht. Und ich glaube, den ersten Verein, der er kontaktiert hat, waren, ich weiß nicht, die Eisbären oder was auch immer. Und ist nicht sofort bei BAT damals, also heute Rockets, gelandet. Und hat uns dann irgendwann eine Mail geschickt, ob er denn nicht bei uns spielen könnte. Und niemand hat darauf geantwortet. Und
smart.
Ja, wir wollten so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen Spannung erzeugen und nicht, dass das nicht so leicht zu haben
ist. Playing hard to get, ne? Wie man so schön sagt.
Muss ich schon anstrengen, der Junge. Muss ich schon anstrengen. Und dann auch mal geschrieben, du Jungs, also ich will ja nicht nerven, aber könnte ich schon bei euch, vielleicht könnte ich ja bei euch spielen. Und ich weiß, wir haben ihn da irgendwie, hatte nicht mal richtig Zeit im Sommer und da hat man ihm so gesagt, ja, komm mal zum Training und dann guck mal weiter. Und jemand meinte, du, habt ihr den gegoogelt? Nö, ja, mach mal. Und dann waren wir froh, dass es doch noch geklappt hat.
Aber es stimmt natürlich. Hat ein Training bei euch gemacht und ihr habt gesucht, ja, okay, knapp reicht.
Knapp reicht, dritte Line. Aber es war tatsächlich früher viel intensiver als heute. Es ist interessant, also ich weiß, dass die ersten 10 Jahre in Deutschland, du hast wirklich jeden Sommer 2, 3 Studis gehabt, die aus Schweden, Finnland, Schweiz kamen und bei Berlin gespielt haben und dann tatsächlich nach einem Jahr, oft waren sie schon im Frühling dann weg, weil das Semester vorbei war. Und das hat in den letzten Jahren extrem nachgelassen. Also wirklich sehr stark. Und ich kann nicht so wirklich nachvollziehen, warum. Also ob es das kurz vor Corona schon so ein bisschen abgenommen hat und danach umso heftiger. Aber so dieses Verlässliche, dass dann immer jemand kommt und nochmal den Kader formt, das gibt's jetzt nicht. Andererseits hat das natürlich den positiven Effekt, dass so das Gros der Mannschaft, also der Kern der Mannschaft, sich natürlich ein bisschen länger formen kann und ein bisschen länger Verantwortung übernimmt. Aber wenn ich mir die Liste der Verstärkungsspieler bei den anderen Vereinen ansehe, ich glaube, nicht alle haben dieses Problem.
Ja, genau. Aber wie gesagt, deshalb sage ich es auch. In Berlin hatte ich immer das Gefühl, dass das so ein bisschen Zufallsprodukt war. Also meine Wahrnehmung von außen war immer, dass da nie bewusst gesucht wurde, sondern Berlin ist halt eine Weltstadt und da sind Leute mal für ein Auslandssemester hingekommen oder für 2 oder was auch immer und dann waren die halt ein Jahr lang da und dann waren sie wieder weg. So. Und ich glaube, genauso war es auch in Hamburg. Also Hamburg hatte ja auch nie ausländische Spieler und dann hatten sie plötzlich in einem Jahr 3. Also hier, ich glaube, Radek Kraus war dann da und Thomas Kasemetz und die sind ja, glaube ich, auch nicht bewusst gesucht worden, wenn ich mich richtig erinnere, sondern die sind auch irgendwie zufällig in Hamburg gelandet.
Genau, und es war ja oft so, dass zum Beispiel, also in Berlin war oft die Einstellung, naja, wir müssen jetzt hier nicht irgendwo eine Wohnung freistellen und wir müssen denen keinen Job suchen, weil, hey, nach Berlin kommst du freiwillig und wenn du da irgendwo in so einer Kleinstadt bist, naja, dann musst du die Leute schon überreden. Und irgendwann haben wir verstanden, das wird es jetzt wahrscheinlich auch nicht sein. Und ich glaube, vor 2,5, 3 Jahren, eigentlich pünktlich zu Beginn von Corona war das, genau, das war eigentlich auch kein gutes Timing, haben wir dann hier auch eine Wohnung parat gemacht, damit wenn jetzt Verstärkungsspieler kommen oder wenn ein Trainer kommt, das war damals eigentlich das, was man wirklich gesucht hat, wir haben eher einen Trainer gebraucht, dass man irgendwas hat, wo man relativ schnell Fuß fasst und sich dann halt in der Folgezeit sich vielleicht auf irgendeine Art und Weise halt selbstständig macht. Aber diese Infrastruktur hatten wir nie da und ich glaube, Hamburg auch nicht. Und das war für die kleineren Vereine, die dann vielleicht mehr Zugriff auf so lokale Infrastruktur hatten, weil man halt eine wichtige Rolle gespielt hat in der Region oder lokal. Ja. Für die war es dann natürlich einfach.
Und weil Wohnungen auch einfach teilweise günstiger sind.
Absolut, absolut. Ne? Ja, also. Ja. Es war auch Thema hier in Berlin, wo wir gesagt haben, da ist es eigentlich jetzt auch moralisch überhaupt sinnvoll, wenn hier Familien kaum eine Wohnung finden und wir mieten hier eine WG und spekulieren darauf, dass hier irgendwelche Firmen kommen, um Floorball zu spielen. Ne? Also das war dann auch eine relativ lange Diskussion im Verein.
Ja, okay. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, also wie eingangs schon gesagt, ich habe das Gefühl, dass diese gezielte Suche nach Floorball-Legionären in den letzten Jahren wirklich krass zugenommen hat. Und weil es mich selber interessiert hat, wie viele wir eigentlich mittlerweile in der Liga haben, habe ich die einfach mal grob zusammengeschrieben. Und es kann gut sein, dass 2 Sachen passiert sind. Zum einen kann sein, dass ich irgendwie jemanden übersehen habe oder so. Wenn das jetzt ein Tscheche ist, der einen relativ deutschen Namen hat oder sowas, dann kann es gut sein, dass der mir durchgerutscht ist, weil es ja mittlerweile keine Kaderlisten öffentlich einsehbar mehr gibt, wo die Nationalität draufsteht, so wie es früher war im Saisonmanager. Und genauso kann es auch sein, dass ich hier Leute mit in meine Legionärsliste aufgenommen habe, die aber total zufällig in der Stadt gelandet sind. Deshalb, also die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder so, aber ich habe einfach trotzdem mal ein bisschen gelistet und würde mal kurz vorlesen, einfach damit man so einen gewissen Einblick bekommt. Und habe einfach mal alle 12 Bundesliga-Herrenvereine aufgelistet in Reihenfolge ihres momentanen Tabellenstandes. Und dann komme ich drauf, dass Weißenfels 4 Legionäre hat, nämlich Kukkonen, Kartinen, Kostrun und Lika. Leipzig hat auch 4. Das sind Kühne, Kolho, Koistinen und Väisänen. Sehr finnenlastig übrigens das Ganze. Hamburg hat, wie gesagt, keine. Berlin hat 2 mit Savolainen und Markkonen. Wobei ich glaube, dass Savolainen da so ein bisschen eingeklammert werden muss, weil der ja schon ewig in Berlin ist und, glaube ich, auch nicht zum Floorballspielen gekommen ist.
Schwer assimiliert, ja. Der ist schon drin.
Holzbüttgen hat 4 mit Koivisto, Klützeroff, Pikareinen und Bülund. Bonn hat 5 mit Havia, Niketta, Zwack, Hüwönen und Sochmann. Chemnitz hat auch 5 mit Nowotny, Paavilainen, Lemberg, Wickmann und Montell. Und da ist der oben angesprochene Daniel Grener noch nicht mit drin. Mal gucken, was mit dem passiert. Dresden hat 2 mit Blumbergs und Hulic. Auch da ist, glaube ich, Hulic so ein Kandidat, den muss man einklammern. Ich bin mir nicht sicher, wie der in Dresden gelandet ist, aber der gehört ja auch zum Inventar. Wernigerode hat 7 mit Krupitschka, Vänänen, Mikkonen, Mähönen, Taskinen, Strömer und Helin. Auch da Krupitschka wahrscheinlich so ein Kandidat, den man einklammern muss. Auch schon, ich glaube, seit 10 Jahren oder so mittlerweile in Wernigerode. Ursprünglich aber definitiv zum Floorballspielen gekommen. Schriesheim hat meines Wissens nach keine. München hat 2, glaube ich, mit Heinaro und Olsson. Da war in letzter Zeit noch ein bisschen was los auf dem Transfermarkt, so weiß ich mitbekommen habe. Aber wie gesagt, auch da bin ich mir nicht sicher. München ja auch eine Weltstadt. Keine Ahnung, ob die Leute da zum Arbeiten gelandet sind oder für Studium oder ob die tatsächlich nur zum Floorballspielen gekommen sind. Und in Kaufering sind es 2 mit Luca und Haapalahti. So, mit der Zahl kann man jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel anfangen, finde ich, außer dass man, würde ich sagen, schon davon schon behaupten kann, dass es relativ viel ist. Deshalb habe ich nochmal geguckt, wer eigentlich wirklich bewusst ausländische Verstärkung auf dem Transfermarkt sucht. Und da würde ich sagen, kann man mittlerweile bei 7 von den 12 Bundesliga-Vereinen Haken dran machen. Nämlich bei Weißenfels, Leipzig, Holzbüttgen, Bonn, Chemnitz, Wernigerode und Kaufering. Also würde ich mich mittlerweile hinstellen und sagen, ja, die haben ganz bewusst auf den Transfermarkt geguckt, wo können wir noch ausländische Verstärkungen herbekommen, die unsere Mannschaft verstärken. Und das, finde ich, ist eine spannende Entwicklung. Also ich bin mir noch gar nicht sicher, ob ich das negativ oder positiv finde. Ich finde es aber auf jeden Fall krass. Also es finde ich dafür, dass wir wirklich noch eine so kleine Sportart sind, in der ja auch augenscheinlich nach wie vor eigentlich keine Kohle vorhanden ist, dass da zumindest diese Mittel vorhanden zu sein scheinen, um so viel ausländische Verstärkung wirklich gezielt anzulocken.
Ja, es war ja schon vor, was sind das jetzt, 15, 16, 17 Jahre, also als ich in die Bundesliga kam, vor knapp 20 Jahren, gab es so eine Zeit lang, wo viel darüber diskutiert wurde und wo es auch Thema wurde, ob es da jetzt nicht irgendeine Eingrenzung geben sollte, dass jetzt maximal 3 ausländische Spieler im Kader sind. Dann wurde klar, dass es irgendwie rechtlich auch gar nicht geht, dass du Leute im Grunde ausschließen kannst. Dann hieß es, naja, dann gibt es doch ein Gentleman's Agreement und so weiter und so fort. Und gab es auch gewisse Vereine, die da sehr aggressiv dafür waren, dass es eben so eine Einschränkung gibt. Andere waren wiederum dagegen. Damals wurde das auch noch so ein bisschen in diese, ich weiß nicht, das ist nicht irgendwie die rechte Ecke schieben, aber da ging es auch darum, ja, warum müsste man jetzt Ausländer diskriminieren und sie nicht hier aufnehmen. Ich war damals auch, ich fand es auch ein bisschen befremdlich. Ich meine, ich war Tscheche und ist in die Liga.
Weil du Angst hattest, dass du gecuttet wirst bei Berlin.
Die Gefahr war bei mir tatsächlich in dem Alter nicht vorhanden. Aber es war tatsächlich so, dass wir in Berlin im Grunde damals, ich glaube, der halbe Kader waren Ausländer. Also das, ob wir 20 Spieler hatten, dann hatten wir 10 Ausländer. Die waren jetzt nicht viel besser als der durchschnittliche deutsche Spieler. Ja, also da waren jetzt 2, 3 drin, kamen natürlich, waren viel pragmatischer und kannten das Spiel. Aber es war jetzt bedingt ein Leistungsvorsprung. Aber den Vereinen würde es in der Liga gar nicht geben ohne diese ausländischen Spieler. Und es ist vielen damals nicht bewusst gewesen, dass das Floorball nun mal eine Sportart war, die gerade erst irgendwie entstand. Und wenn du eine Sportart hast, die einfach woanders groß ist und gerade importiert wird, dann bist du natürlich schon abhängig davon, dass da ausländische Spieler kommen, dass sie spielen und dass du sie natürlich, und das ist, glaube ich, die Herausforderung, wenn du Legionäre in deinem Verein hast, dass du sie natürlich auch in die sportliche Entwicklung des Vereins einbindest. Und es gab sehr viele Beispiele, wo du wusstest, die Jungs sind da, um Tore zu schießen und danach gehen sie in ihre WG, zocken PlayStation und trinken Bierchen. Und dann gab es wiederum andere Vereine, wo du wusstest, dass die Verstärkungsspieler im Grunde jedes Jugendtraining leiten. Und ich glaube, da liegt irgendwo der feine Unterschied, ob der Umgang mit diesem Thema da jetzt irgendwie so gesund ist oder nicht.
Ja, mag sein. Den Ruf hat ja Weißenfels, glaube ich, so ein bisschen. Ne? Also ich habe selber sehr, sehr wenig Einblick in die Vereinsstrukturen, aber was ich so gehört habe, ist es da so, dass die ausländischen Verstärkungsspieler immer extrem involviert sind in irgendwie Trainingleitungen und sich irgendwie als Co-Trainer oder auch Haupttrainer bei den Jugendmannschaften einbringen und da sich ja und beteiligen.
Früher waren die Vereine sportlich auch von diesen Verstärkungsspielern auch nochmal deutlich mehr abhängig. Ja. Also wir hatten ja, schon mal darüber gesprochen, als die Red Devils, Wernigerode damals ihre Kenny Rautio und Janik Karonen waren das, glaube ich. Das waren so zwei Knipser, die über das ganze Feld herumgewuselt haben und im Grunde hat sich jeder Gegner so ein bisschen verzogen und dann verschwanden die in so einer Nachtflucht, waren dann plötzlich nicht mehr in Wernigerode und die Mannschaft bekam im Grunde von Spiel zu Spiel immer mehr auf den Sack und ist dann abgestiegen. Und solche Situationen haben wir eigentlich heutzutage nicht mehr. Ne? Also diese Verstärkungsspieler, so gut sie auch sein mögen, die sind dann vielleicht nochmal so dieser letzte Schritt, um meinetwegen in die Playoffs zu hüpfen oder in den Playoffs mal einen Unterschied zu machen oder zwei, drei Plätze nochmal sicher zu machen. Aber es ist jetzt nicht mehr dieser große Leistungsunterschied. Da hat sich die Bundesliga Gott sei Dank auch ordentlich entwickelt.
Ja, also würde ich so ein bisschen einhaken an der Stelle tatsächlich. Grundsätzlich finde ich schon, dass du recht hast. Aber gilt jetzt auch nicht für alle Vereine, ne? Also wenn ich mir jetzt einfach mal drei Beispiele. Bei Wernigerode sind ja die Leistungsträger alle mittlerweile fast Legionäre. Neben den ein, zwei Deutschen, die dann eine tragende Rolle haben. Gut, bei 7 Ausländern ist das eben auch, das sind halt die ersten zwei Lines, so mehr oder weniger. Bei Chemnitz sind die beiden mit Abstand gefährlichsten Scorer, sind Wiegmann und Pavilainen mit 64 und 44 Punkten. Und ich glaube, danach kommt irgendwann Valentin Müller, der auch eine super Saison spielt, aber halt nur 25 Punkte hat. Also das ist schon noch ein relativ großer Unterschied. Und auch bei Weißenfels, letzte Saison war es anders, aber auch bei Weißenfels sind diese Saison die drei Topscorer alles die Finnen. Also Kukkonen 38 Punkte, Lika 38 Punkte und wen haben wir noch? Kartinen 27 Punkte. Von daher...
ich glaube, bei Weißenfels ist es schwer zu vergleichen, weil Weißenfels hat ja immer einen sehr konstanten Kader gehabt. Ne? Immer mit ihren drei ausländischen Spielern, oder mal waren es zweimal, waren es vier und von Saison zu Saison hat sich nicht viel geändert. Bei anderen Vereinen, glaube ich, kannst du schon ausmachen, beispielsweise Chemnitz, okay, einmal haben sie fünf Ausländer, dann haben sie zwei Ausländer, aber das dann bewegen sie sich halt in diesem Mittelfeld. Aber es ist nicht so, dass eine Mannschaft mit zwei ausländischen Spielern entweder irgendwo um die Medaillen spielt oder absteigt. Also diesen Schwung, den bringen die Spieler nicht mehr rein. Also sei denn, sie übernehmen noch andere Rollen.
Ach so, du meinst der Unterschied zwischen Titelanwärter oder Absteiger.
Genau, also diese Proportion hat einfach so ein Verstärkungsspieler nicht mehr.
Ja, okay, das stimmt, da hast du recht. Und dann noch kurz, was ich kurz aufgreifen würde, was du vorhin gesagt hast, diese Geschichte Legionärsbegrenzung, ja, nein, habe ich auch schon häufiger gehört. Da gibt es ja durchaus mehrere Sportarten, denen das immer wieder mal diskutiert wird. Und dann habe ich auch schon häufiger jetzt gelesen, dass das irgendwie rechtlich mit EU-Recht nicht machbar ist, weil du irgendwie dir frei deinen Beruf wählen kannst, glaube ich, und da kann man keine Riegel vorschieben oder so. Aber was, glaube ich, gehen müsste, ist, wenn man nicht... wenn man sagt, es dürfen nur so und so viele auf dem Feld stehen, oder? Da bin ich mir jetzt eben nicht so ganz sicher, wie da die Differenzierung ist. Aber ich glaube, das eine ist ja, du darfst als Verein nur drei Spieler aus Nationen A, B, C oder so beschäftigen. Dann beschneidet man bei denen so ein bisschen das Recht. Aber ich glaube, rechtlich ist es was anderes, wenn man sagt, es darf eben nur ein Spieler der Top-4-Nationen oder so gleichzeitig auf dem Feld stehen. Bin ich mir nicht sicher, aber ich weiß, dass es zum Beispiel beim American Football in Deutschland so gehandelt wird. Da dürfen, glaube ich, zeitgleich bei jedem Verein maximal zwei US-Amerikaner auf dem Feld stehen.
Das kann sein.
Das heißt, die guten Vereine haben alle vier US-Amerikaner, zwei, die Offense spielen und zwei, die Defense spielen. So ist es dann in der Praxis.
Das kann sein, aber da hast du mit Sicherheit einen sehr großen Unterschied zwischen US-Amerikanern und EU-Bürgern. Weil die natürlich nochmal andere Rechte genießen.
Das kann sein. Das ja weniger wahrscheinlich.
Die Amis, ja, genau. Also ich glaube, darum geht's und ich glaube, wenn du auch einschränken würdest, wie viele dann von denen auf dem Platz stehen dürfen von EU-Bürgern, ich glaube auch dann wärst du relativ schnell im roten Bereich, weil du schränkst ja dann trotzdem das Wirken bei so einer Arbeitsstätte. Mhm. Da gehen wir davon aus, die werden bezahlt mit einem Euro im Monat. Dann ist das, glaube ich, auch schon grenzwertig. Also ich glaube, da kann man wahrscheinlich die Vereine motivieren und irgendwie eher in die andere Richtung gehen. Und ich glaube, das kenne ich hauptsächlich auch aus dem Eishockey oder aus dem Fußball, dass du natürlich eine bestimmte Menge an Jugendspielern, die du selbst ausgebildet hast, im Kader haben musst. Und dadurch erzeugst du im Grunde Druck nicht von oben, dass du sagst, von denen muss es weniger geben, sondern du sagst, von den anderen muss es mehr geben. Ja. Und auch das kann schwierig sein, aber soweit ich weiß, funktioniert das bereits in manchen Ligen, auch wenn es dann vielleicht nochmal kritisch beäugt wird.
Okay. Ja, also wie gesagt, können wir, glaube ich, einen Haken dran machen an die Sache. Wie gesagt, ich wollte auch nicht groß drauf eingehen, ob das jetzt irgendwie eine gute oder eine schlechte Entwicklung ist, aber es ist auf jeden Fall eine Entwicklung und ich fand es ganz spannend, einmal so ein bisschen über die Zahlen zu reden. Kurz noch der Blick auf die Damen-Bundesliga. Da ist die Entwicklung ja entweder nicht auszumachen oder sie fällt eben deutlich geringer aus. Also, dass da tatsächlich Legionärinnen verpflichtet werden, ist, finde ich, immer noch eine Ausnahmeentscheidung. Erscheinung. Letzte Saison waren es, glaube ich, bei den Red Devils Wernigerode auch 3 Finninnen, die mitgespielt haben. Und diese Saison sind meines Wissens nach 2 Tschechinnen bei Bonn und 1 oder 2 Finninnen bei Weißenfels. Also ein bisschen was passiert da auch. Aber wie gesagt, aus meiner Perspektive oder was ich so mitbekomme, ist es immer noch eine ziemliche Ausnahmeerscheinung. Und dann, wir sind da sowieso schon fast angekommen, würden wir übergehen in unser letztes News-Sektionsthema, nämlich WhatsApp-Bundesliga beziehungsweise WhatsApp-Bundesliga und Pokal heute. Und ja, wie gesagt, wir sind da sowieso schon mehr oder weniger gelandet, dadurch, dass wir durch die ganzen Transfers gesprochen haben. Wir haben seit unserer letzten Folge, die ja an Silvester rausgekommen ist, wurden 3 Spieltage absolviert und ich glaube, Berlin beziehungsweise München haben auch noch ein Nachholspiel gehabt. Und tatsächlich, wenn ich jetzt mal auf die Tabelle gucke, Stand heute, dann finde ich, nimmt die mittlerweile so ein bisschen Formen an, wo man sie auch vor der Saison halbwegs hätte erwarten können. Also, ich lese nochmal kurz vor. Weißenfels auf 1, Leipzig auf 2, Hamburg 3, Berlin 4, Holzbüttgen 5, Bonn 6, Chemnitz 7, Dresden 8, Wernigerode 9, Schriesheim 10, München 11 und Kaufering 12. Da ist immer noch so die ein oder andere Überraschung drin, würde ich sagen. Also Dresden sicherlich immer noch ein bisschen höher, als wir das vor der Saison erwartet haben. Dafür zum Beispiel Schriesheim ein bisschen weiter unten. Aber ich finde, da ist jetzt nichts drin, wo ich sagen würde, dass, wenn du mir vor der Saison diese Tabelle gezeigt hättest, nach 19 Spieltagen und gesagt hättest, guck mal, so wird's aussehen, dann hätte mich das nicht völlig aus dem Stuhl gehauen.
Mich auch nicht, wobei auf den zweiten Blick sieht man dann natürlich die gewisse Enge der Punkte, die immer noch besteht. Also wir haben
das ist die Kehrseite, es ist immer noch super eng alles. Das
unglaublich eng. Du hast Chemnitz auf dem 7. Platz mit 2 Spielen weniger als die Rockets, und wenn du dort die 2 Spiele holst, dann bist du plötzlich Dritter, sogar mit Vorsprung. Also das sind dann so Sachen, die, da kann relativ viel noch nach den letzten Runden passieren. Und wo ich sagen muss, von der Reihenfolge her, ja, das ist jetzt vielleicht nicht so überraschend, aber von der Punkteausbeute finde ich absolut überragend, wie München nachgelegt hat. Weil die sind ja jetzt tatsächlich, es war immer noch 11. von 12, aber mit 21 Punkten. Und wenn wir ehrlich sind, der 8. Platz ist 4 Punkte weg. Also das hätte man nach den ersten 3, 4, 5 Spieltagen nicht gedacht, weil da waren im Grunde die beiden Bayern da irgendwie abgeschlagen und dachte man, okay, die prügeln sich dann um den vorletzten Platz. Leider im Augenblick, so als es mir für die Red Hawks tut, die kleben am Boden. Aber München schlägt sich wirklich extrem gut und haben auch das letzte Spiel in Berlin gewonnen. Also das ist jetzt eine Mannschaft, die, glaube ich, eher im Kommen ist. Also da bin ich sehr, sehr gespannt auf die Zielgerade.
Ja, da würde ich auch sagen, ne, dass die einigermaßen angekommen sind in der ersten Bundesliga. Und ich glaube, mittlerweile muss man sich bei denen auch nicht mehr wahnsinnig viele Abstiegssorgen machen. Also Kaufering ja mittlerweile relativ klar hinten dran. Gut, kann es natürlich sein, dass die sich noch die Körner aufsparen für die Relegation und so. Aber im Prinzip ist es ja so, es gibt nur einen direkten Absteiger. Und der andere wird ja Relegation spielen gegen Zweitligisten. Und wenn das München sein sollte, in der Form jetzt, kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwie, na gut, gibt schon ein paar gute Zweitligisten diese Saison, muss man sagen. Aber ich glaube, dass da ist der Leistungsabstand schon auch relativ groß. Aber werden wir sehen. Davon abgesehen, finde ich, kristallisiert sich so ein bisschen langsam raus, wer in die Relegation rutschen könnte und wer nicht. Du hast es gerade schon kurz angerissen. Chemnitz steht auf 7 mit 29 Punkten und Dresden auf 8 mit 25 Punkten. Und dahinter dann Wernigerode 24, Schriesheim 23, München 21. Also ich denke, aus diesen vier, Dresden, Wernigerode, Schriesheim, München, wird sich wahrscheinlich einer retten können. Und ich gehe davon aus, dass die anderen drei dann unten in die Playdowns müssen. Dafür ist, glaube ich, der Abstand mittlerweile zu groß. Also Chemnitz wird auch noch ein bisschen punkten. Und auch die da drüber werden, glaube ich, nicht alles verlieren, was jetzt noch ansteht.
Das glaube ich auch nicht.
Dann haben wir noch das ein oder andere spannende Ergebnis mal mitgebracht. Ich habe einfach mal so ein bisschen gesammelt, was ich erstaunlich fand. Weißenfels gegen Leipzig hat, glaube ich, vorletzte Woche gespielt in Weißenfels. Und da hat Leipzig 11-10 nach Verlängerung gewonnen. Ich habe es nicht gesehen, muss aber legendäres Spiel gewesen sein. Also ich glaube, im letzten Drittel lag Leipzig irgendwie mit 5 Toren vorne oder so. Und dann hat Weißenfels super früh den Torhüter gezogen und ich glaube echt noch einen 5-Tore-Rückstand oder sowas in der Richtung aufgeholt und sich dann noch mit einem 10-10 in die Verlängerung gerettet. Und dann hat Leipzig da das entscheidende Tor geschossen. Also muss wahnsinns Spiel gewesen sein. Und dann eine Woche später hat Leipzig so das komplette Gegenteil erlebt, als sie in Dresden gespielt haben und das Spiel einfach 1-0 für Leipzig ausgegangen ist. Und da habe ich, ich habe in der 50. Minute oder so, habe ich mal in Saisonmanager geguckt und gesehen, okay, da steht drittes Drittel 0-0, was ist da denn los? Und habe einfach mal die letzten 10 Minuten vom Livestream geguckt. Und das Spiel ist natürlich so ausgegangen, wie es ausgehen musste. Also das eine Tor, was dann gefallen ist, war dann natürlich ein Schlenzer von Svensson Hoppe, der wirklich auf dem Mittelpunkt stand. Also wenn gar nichts geht, dann gehen eben die brachialen Fernschüsse, glaube ich. War auch ein sehr schönes Tor, einfach flach direkt neben den Pfosten. Aber fand ich dann wieder so ein bisschen typisch, dass dann genau so ein Tor natürlich fällt und dass eben nichts geht irgendwie über ein geiles 1 gegen 1 durchgesetzt oder irgendwie eine Kombination oder so, sondern da war es einfach, ja, ich hau jetzt von hinten drauf, irgendwann muss er schon reingehen.
Ja, ich habe riesen Respekt vor Dresden, weil die sind wirklich imstande, dieses Jahr auch von Gegner zu Gegner genau das rauszuholen, was sie halt rausholen müssen, um nah ranzukommen, das Spiel doch noch irgendwie für sich zu entscheiden oder Punkte zu sammeln, weil jetzt kann man natürlich behaupten, jetzt haben sie verloren und kein Tor geschossen. Andererseits kannst du auch sagen, du hast jetzt um ein Tor gegen Leipzig verloren. Das ist ja schon mal eine ordentliche Leistung. Ich glaube, deren einziges Manko ist, dass halt deren Aufbauspiel relativ einfach zu lesen ist, aber trotzdem ist es eine extrem praktische und pragmatische Mannschaft und ich finde das eigentlich schon eine sehr ansprechende Saison, die sie spielen.
Ja, da muss man, glaube ich, immer mal so ein bisschen den Blick aufs Torverhältnis lenken. Also die Jungs haben 85 Tore geschossen. Das ist die zweitschlechteste Bilanz, abgesehen von Kaufering. Kaufering hat nur 75 Tore geschossen. Und alle anderen Teams haben über 100 Tore geschossen. Also da ist die Differenz schon relativ groß. Sie haben aber nur 86 Tore kassiert und haben damit die beste Verteidigung der Liga. Danach kommen Hamburg und Weißenfels, also zwei klare Titelanwärter mit 95 kassierten Toren. Also die haben beide 9 Tore mehr bekommen. Und Leipzig hat auch 96, also 10 Tore mehr. Das ist schon Wahnsinn. Also die Verteidigung von denen gemeinsam mit Robert Blumbergs, der wahrscheinlich der Torhüter der Saison ist, würde ich schon mal so ein bisschen vorausschauend sagen auf mein All-Star-Team Ende der Saison. Das ist schon krass, was die da hingelegt haben bisher.
Und was natürlich viel über die Dresdner Offensive aussagt, ist, dass deren Topscorer 46 Jahre alt ist. Das sagt sehr viel über Dresdens Offensive aus. Es sagt auch extrem viel über die Defensive in anderen Mannschaften aus. Weil es geht nichts gegen Daniel. Er macht wirklich 101% aus dem, was er jetzt noch leisten kann. Man sieht ihn aber nicht sehr oft sprinten. Und im Grunde 90% der Punkte, die er macht, sind irgendwelche Lupfer, die er sich traut, irgendwo einmal durchzujagen oder Bälle, die er halt sehr, sehr schnell abnimmt. Aber das zeigt einfach, wie viel im Grunde Dresden aus den Mitteln macht, die sie haben.
Das stimmt, aber es zeigt natürlich auch ein bisschen, was Daniel Hulic für ein Spieler ist. Mhm. Ne? Also, dass den immer noch nach wie vor niemand so richtig unter Kontrolle bekommt, obwohl es ja offensichtlich nicht an einem Tempodefizit oder so liegen kann. Also finde ich schon auch beeindruckend. Und dann habe ich noch drei andere Ergebnisse, die ich spannend fand. Zum einen, Schriesheim hat zu Hause Bonn weggebügelt mit 15-7. Das fand ich ziemlich deutlich, hat mich überrascht, die Höhe vom Ergebnis. München hat in Kaufering gewonnen mit 5-3. Damit steht's im Südderby, glaube ich, diese Bundesliga 1-1. Also es wurde jeweils das Auswärtsspiel von den beiden Teams gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. Und im Pokal hat aber meines Wissens nach auch München gewonnen. Also wenn man das mit einrechnen will, 2-1. Und dann hat Wernigerode zu Hause gegen Berlin gewonnen mit 11-5. Auch das, finde ich, war ein überraschend hohes Ergebnis. Und dann habe ich noch einen kleinen Fun-Fact mitgebracht. Und zwar haben wir in der letzten Folge ja drüber gegrübelt, was denn mit dem ETV Hamburg los ist. Manchmal spielen sie richtig gut und dann verlieren sie wieder ganz viele Spiele hintereinander. Und was ist denn da eigentlich los? Und dann hat mich eine Nachricht bei Instagram erreicht, auf unserem Konterpass-Profil, die mich darauf hingewiesen hat, vielleicht einfach mal auf die Heim- und Auswärtsbilanz von Hamburg zu gucken. An der Stelle vielen Dank an Arian. So schlau war ich bisher tatsächlich nicht. Und habe jetzt einfach mal zusammengerechnet, wie die Hamburger eigentlich zu Hause und auswärts performen. Und tatsächlich steht Hamburg zu Hause bei einer 9-2-Bilanz, also 9 Siege, nur 2 Niederlagen. Und auswärts bei 1-7, also nur ein Spiel auswärts gewonnen, 7 Spiele auswärts verloren. Ja, also ich glaube, unsere bei den Hamburgern angedachte Mentalitätsproblematik kann man auch einfach umbügeln und sagen, ja, die können halt zu Hause spielen und auswärts nicht. Und dann gehen wir über in die Pokalergebnisse vom letzten Wochenende. Da wurde das Pokal-Achtelfinale gespielt. Und zwar möchte ich jetzt nicht auf jedes Ergebnis einzeln eingehen. Die meisten Ergebnisse waren, glaube ich, also es ist quasi das meiste so ausgegangen, wie man es, glaube ich, hätte vorhersagen können. Es sind nur noch Erstligisten dabei, abgesehen von den Füchsen Feddenburg. Das ist der einzige Zweitligist, der es ins Viertelfinale geschafft hat. Zwei Spiele, die gespielt worden sind, möchte ich trotzdem nochmal ansprechen. Und zwar hat Schriesheim in Holzbüttgen gewonnen. Und zwar 5-4 nach Verlängerung und entwickelt sich damit nach dem epischen Halbfinal-Match aus letzter Saison ja echt so ein bisschen zum Holzbüttgen-Schreck, muss man sagen. Holzbüttgen wahrscheinlich immer noch ein bisschen traumatisiert von dem, was da passiert ist. Und Hamburg hat zu Hause gegen Weißenfels gewonnen mit 5-3. Jetzt kann man sagen, natürlich, sie haben ja zu Hause gespielt. Wie gesagt, da sind sie wirklich, wirklich gut dabei. Aber mit Weißenfels wahrscheinlich der Top-Favorit, den viele vor der Saison oder jetzt zumindest im Laufe der Saison auf dem Zettel hatten, damit ausgeschieden aus dem Pokal und wir werden definitiv einen neuen Pokalsieger haben nächste Saison. Dann sprechen wir noch kurz über die Damen, kurz einfach nur, weil da relativ wenig los war, muss man sagen. Es gab nur 2 Nachholspiele in der Damen-Bundesliga und noch keinen richtigen Spieltag. Dieses eine Nachholspiel hat allerdings dazu geführt, dass Annalena Best plötzlich mit weitem Abstand an der Spitze der Scorerliste ist. Das sind immer diese Spiele, wie gesagt, die Differenz zwischen den Top-Teams in der Liga und zwischen den Bottom-4-Teams in der Liga ist teilweise richtig, richtig hoch. Deshalb ist es eben so, dass da einzelne Spielerinnen auch einfach mal Punkte ohne Ende sammeln plötzlich in einem Spiel. Und vor diesem Spieltag war es eben noch so, dass die Scorerliste sehr, sehr eng besetzt war. Und mittlerweile ist es so, Annalena Best hat 36 Punkte und Vanessa Weikum ist die zweite mit 24 Punkten. Also das, je nachdem, was da noch an Spielen ansteht, könnte es nochmal knapp werden, falls da auch noch so hohe Favoritensiege passieren. Aber ansonsten hat sich, wie gesagt, Annalena Bess jetzt ziemlichen Vorsprung erarbeitet.
Ich glaube, 9 Punkte hat sie eingesammelt in dem Spiel. Ich glaube, 7 Tore, 2 Vorlagen. Ich habe nochmal nachgeschaut. Das ist natürlich,
das kann sein. Ja, ja, genau. Ja.
Ein Geschenk für die Scorerwertung, ja.
Ja, ja, genau. Und auch da ist das Pokal-Achtelfinale ausgespielt worden. Und auch da würde ich kurz auf das ein oder andere Spiel hinweisen. Die ETV Lady Piranhas haben zu Hause gegen die Dümmner Füchse gewonnen mit 11-3. Und auch da haben wir in der letzten Folge ja so ein bisschen drüber gesprochen, dass die Dümmner Füchse so diesen Mantel der Unbesiegbarkeit so ein bisschen abgelegt haben diese Saison und eben durchaus mal das ein oder andere Spiel verloren haben. Und das setzt sich jetzt hier fort. Also mehr oder weniger chancenlos gewesen, extrem deutliches Ergebnis. Ich glaube, es waren noch 2 Empty-Net-Tore am Ende, von daher es war eigentlich nur 9-3. Aber das war schon ein richtig, richtig deutliches Spiel, muss man sagen. Und dann, wenn ich es gerade schon bei Westfels angesprochen habe, fällt mir gerade ein, werden wir auch bei den Damen einen neuen Personalsieger haben. Was? Personalsieger? Werden wir auch bei den Damen einen neuen Pokalsieger haben. Weil letztes Jahr Dümmner Füchse gewonnen, dieses Jahr wird es dann zwangsläufig jemand anders. Und 2 andere Pokalspiele fand ich noch spannend, nämlich München gegen Erlensee. Da hat München 5-4 gewonnen. Und Wernigerode gegen Berlin, das ist 10-3 ausgegangen. Und das sind jeweils beides Vereine, München und Wernigerode, die vor der Saison freiwillig den Gang in die zweite Liga angetreten sind. Und Erlensee neu dabei in der ersten Blaue-Bundesliga und Berlin schon ein bisschen länger dabei in der ersten Blaue-Bundesliga. Von daher einigermaßen spannend finde ich, dass hier die 2 Zweitliga-Vereine gegen die beiden Erstligisten gewinnen konnten. Und wenn wir eh schon von der zweiten Flaubi-Bundesliga der Damen sprechen, da einmal ein ganz, ganz kleiner Blick drauf. Das ist nur eine Dreierliga, die, glaube ich, eine Vierfachrunde spielt. Also jeder spielt viermal gegen jeden, soweit ich weiß. Da steht Wernigerode ungeschlagen an der Spitze mit 4 Siegen aus 4 Spielen. Und Havel und München haben sich jeweils einmal gegenseitig geschlagen. So, das war eine längere News-Sektion. Dann machen wir da einmal einen Haken dran und gehen über in unser erstes Thema für heute, und zwar ist das so ein bisschen die Aufarbeitung der Wünsche, die wir in der letzten Folge ausgesprochen haben.
Ja, genau, und da schließe ich mal an. Und zwar hatten wir in unserer vergangenen Folge 5 Wünsche geäußert, die wir uns für Floorball in Deutschland wünschen und vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus. Und wir haben im Nachhinein in unseren sozialen Medien, hauptsächlich bei Instagram, einmal diese Wünsche nochmal aufgeschrieben und euch mal gefragt, was ihr davon haltet und ob es eigentlich nochmal Ideen oder Bemerkungen gibt oder vielleicht sogar Details, die wir übersehen haben, oder ob ihr es einfach komplett anders seht. Und was uns schon recht gefreut hat, war, dass die meisten von euch so ein bisschen auf demselben Dampfer sind. Was wir aber auch spannend fanden, war, dass es halt verschiedene Ansätze gab, wie man vielleicht solche Sachen umsetzen kann. Also unser erster Wunsch war ja, da ging es darum, dass wir die erste Bundesliga auf 2 Staffeln aufteilen wollen, um Spiel- und Reisebelastung zu reduzieren. Das war traf überwiegend auf Zuspruch. Ihr hattet dann auch über die zweite Bundesliga beispielsweise gesprochen, wo es darum ging, auch dort die Reisewege eher zu verkürzen, als dass man jetzt anfängt, einen eingleisigen Wettbewerb umzusetzen. Andere sahen das anders. Also es war auf jeden Fall ein offenes Thema. Das fanden wir extrem spannend. Bei dem Thema wollen wir eigentlich Unentschieden abschaffen und dafür lieber 3-3 in Overtime. Auch das kam gut an. Ihr würdet tatsächlich lieber 4-4 spielen, aber auf jeden Fall bitte keine Unentschieden. Das würden wir uns für die nächsten Wettbewerbsjahre wünschen, ob jetzt Pokal oder Ligen oder wo auch immer. Es ist vielleicht ein ganz spannender Ansatz, das Unentschieden loszuwerden. Dann gab es den dritten Wunsch, und zwar haben wir darauf hingewiesen, dass das Thema Graswurzelarbeit irgendwie so in letzter Zeit in dieser öffentlichen Kommunikation unserer Sportart so ein bisschen untergeht, dass da dem ganzen Fokus fehlt. Vielleicht passiert auch was, aber wir wissen einfach nicht was. Und was sind denn eigentlich so Wege und Mittel, um Floorball in die Breite zu bringen? Darüber werden wir heute tatsächlich etwas mehr reden. Davor aber noch dieser vierte Wunsch, den wir aufgeschrieben haben, und zwar wollten wir, dass der Saisonmanager dann doch ein bisschen mehr Breite und Tiefe bekommt. Das hauptsächlich, wir haben über Torhüter und über Powerplay-Daten gesprochen, aber mit Sicherheit gibt es da einiges mehr. Das hattet ihr ähnlich gesehen. Und auch beim Thema, dass die Bundesliga professioneller funktionieren muss, um Floorball zu repräsentieren, war der eine ähnliche Meinung. Hauptsächlich ging es da darum, dass die Liga als solche eben die Sportart als Wettbewerb repräsentiert, dass die Öffentlichkeit Floorball mehr mitbekommt und dass sie auch einfach die eigene Community mehr begeistert. Aber wir haben uns für heute vorgenommen, Timmann, dass wir das Thema Graswurzelarbeit angehen und dass wir uns mal überlegen, was sind denn eigentlich so die Herausforderungen, die das eben mit sich bringt, und ob es vielleicht auch Sachen gibt, die sich mit der Zeit ein bisschen gewandelt haben, wenn man darüber nachdenkt, wie Floorball vielleicht früher entwickelt wurde und was sind so die Tücken und Herausforderungen der heutigen Zeit. Du hattest dir da Gedanken gemacht.
Genau, beziehungsweise was heißt Gedanken gemacht? Es kamen ja relativ viele Rückmeldungen. Und ich habe die einfach mal so ein bisschen aufgegriffen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche genau von wem kam. Dafür schon mal an der Stelle sorry. Ich habe mir die einzelnen Kommentierenden nicht mitgeschrieben, aber ihr wisst ja, wer ihr seid. Was zum einen wirklich, wirklich häufig angesprochen wurde beim Thema Graswurzelarbeit, ist einfach diese Zusammenarbeit mit Schulen, mit Schul-AGs. Ich glaube, Floorball Mainz wurde insbesondere angesprochen, die es irgendwie geschafft haben, ich glaube, aus dem Nichts irgendwie 100 oder 150 Mitglieder zu generieren, indem sie einfach an den Schulen Arbeit gemacht haben ohne Ende, da eben AGs gemacht haben und dann wirklich auch auf die Kinder zugegangen sind und gesagt haben, so, wenn euch das hier Spaß macht, dann kommt doch bei uns in den Verein und so. Und das, glaube ich, ist weiterhin ein richtig, richtig wichtiger Ansatz, um Floorball tatsächlich auch in der Breite einfach größer zu machen. Und ich glaube, eine größere Breite, das hatten wir beim letzten Mal schon, würde ja einfach sehr, sehr viele Probleme vielleicht nicht unbedingt lösen, aber zumindest vieles besser machen. Und ich finde immer noch, wenn man einfach mal mit Leuten sich unterhält und drüber spricht, wie seid ihr eigentlich zum Floorball gekommen, dann ist zumindest meiner Erfahrung nach immer noch zu 80% oder so ist einfach die Antwort über die Schule. Also irgendwie im Schulsport gespielt als Warm-up-Spiel oder weiß ich nicht, wir haben 3 Monate lang stand irgendwie Ballsportart auf dem Lehrplan, unser Lehrer hatte keinen Bock auf Fußball, haben wir mal Floorball gezockt oder haben es Unihockey genannt oder wie auch immer. Oder irgendwie über eine Floorball-AG in der Schule oder was weiß ich. Also ich habe das Gefühl, wirklich, wirklich super viele Leute, die in dieser Sportart gelandet sind, haben eben ihren Bezug darüber über die Schule gefunden. Und ich glaube, da müsste wieder etwas intensiviert werden, um, ja, wie gesagt, mittelfristig mehr Mitglieder zu generieren.
Ich kann mich da nur anschließen. Ich glaube, dass diese Logik, die es früher gab, dass man eine Sportart im Grunde in der Schule zum ersten Mal kennenlernt und mal ausprobieren kann und dann im Grunde in eine Sportgruppe übergeht, wo man das regelmäßig macht. Ich glaube, dass diese Logik immer noch Bestand hat. Das lässt sich nicht vermeiden. Womit das aber immer zusammenhängt, ist natürlich ein lokales Angebot über die Schule hinaus. Weil es bringt dir nichts, wenn du eine Zeit lang in der Schule eine Sportart kennenlernst, sie aber dann halt nicht in beispielsweise in einem Verein weiterführen kannst. Und deshalb war das natürlich immer wichtig, dass es diese engagierten Sportlehrer gab, die vielleicht, oder Sportlehrerinnen, die dann tatsächlich auch noch an einen Verein angebunden waren. Ich glaube, Chemnitz war immer ein sehr gutes Beispiel, wo es Sportlehrer gab, die dann die Kids dann weitergeleitet haben an die, ich glaube damals SG Adelsberg Chemnitz oder wie der Verein damals hieß und heute an die Floorfighters. Also diese Bindung zwischen Schule und Verein ist extrem wichtig. Ich wollte eigentlich noch eine Sache andere ansprechen, die, glaube ich, mit diesem Thema Graswurzelarbeit schon viel zusammenhängt, also ohne es zu breit zu machen, aber man muss sich immer überlegen, was bedeutet eigentlich Graswurzelarbeit. Also wir verstehen Graswurzelarbeit als so die Maßnahmen, die dazu führen, hauptsächlich, dass vielleicht Jugendliche, also die Leute, die dann der Sportart am verbindlichsten und am längsten dann zugewandt sind, dass die Sportart kennenlernen und sich irgendwie verpflichten für eine gewisse Zeit. Und ich glaube tatsächlich, dass ich in den vergangenen 20 Jahren, wo jetzt, ich würde so diese moderne Zeit des deutschen Floorballs, dass sich da sehr, sehr viel geändert hat. Weil es ist schon so, dass wenn wir uns anschauen, welche Sportarten heute Zuspruch haben, heute erfolgreich sind, dann muss man verstehen, dass einfach diese organisierten, verbindlichen Strukturen, die es früher gegeben hat, hauptsächlich in Form von Vereinen und von Verbänden, an Kraft verlieren, an Bedeutung verlieren. Und was Leute mehr und mehr suchen, sind tatsächlich Sachen, die vielleicht unverbindlicher sind, die loser sind, wo man einfach auch andere Sportarten vielleicht in sein Leben integrieren kann. Und es ist natürlich schwierig, vielleicht in 2, 3 Vereinen unterwegs zu sein. Und wir bekommen das ja gerade mit. Also du hast Sportarten wie Paddle oder Pickleball, oder du hast einen riesen Aufschwung von Individualsportarten wie Fitness oder wie Laufen. Oder du hast so eine Übermedialisierung von gewissen Sportarten wie American Football. Aber das sind im Grunde so die Sportarten, wo man sagen kann, die leuchten irgendwie heller, als sie es früher getan haben. Im Gegensatz zu Teamsportarten, die sich immer schwerer zu tun scheinen. Ja, also das ist immer so eine Sache. Andererseits kann man aber auch sagen, dass sich das vielleicht hauptsächlich auf Erwachsene bezieht, dass es bei Kindern, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, wieder eigentlich darum geht, dass halt die Schule so eine Sportart erstmal anbietet und dass es dann vielleicht aber heutzutage eben losere, einfachere Strukturen geben muss, damit sich die Leute einer Sportart zuwenden. Und das ist der letzte Punkt, den ich noch bringen will. Ich glaube, womit der Sport tatsächlich im Allgemeinen auch zu kämpfen hat, und das muss gar nicht Floorball betreffen, es ist ja so, dass zum Beispiel dieses ganze Fördersystem, was wir in Deutschland haben, also welches Geld wird welchen Verbänden zur Verfügung gestellt und damit die irgendwie was, irgendeine Struktur aufbauen können, das ist ja extrem an Mitgliederzahlen gebunden. Und eben weil wir heute erleben, dass das Treiben von Sport, dass das Bilden von Sportgemeinschaften, von Communities im Grunde sich davon löst und im unverbindlicher werden will, ist das ein extrem alter, verkrusteter Ansatz. Und eigentlich müsste Floorball vielleicht nach Wegen suchen, um tatsächlich ein unverbindliches Sportprogramm zu schaffen, damit es einfach für Kinder und für Jugendliche einfacher ist, nicht jeden Montag und jeden Freitag, auch wenn sich es manchmal die Eltern wünschen, aber einfach unverbindlicher an diese Sportart heranzukommen, auch außerhalb der Schule. Also beispielsweise durch diese Schulcups in den Städten, durch kleine Turniere. Ich glaube, dass sogar die Street Floorball Tour im Grunde der richtige Ansatz ist, obwohl sie eher so eine Art, ich will niemanden beleidigen, aber es ist ja eher so eine Art Wanderzirkus. Ne? Es ist jetzt keine regelmäßige Veranstaltung, wo man jetzt wirklich Graswurzelarbeit lokal an einem Ort regelmäßig triggern kann. Aber wenn beispielsweise ein Verein in seiner Region und lokal Floorball auf diese Art und Weise
quasi
immer
aufspringen,
immer wieder so eine Maßnahme umsetzt, dann sind das zum Beispiel die richtigen Wege. Also ich glaube, dieses Loslösen von dieser Verbindlichkeit und von diesem verkrusteten alten Vereins- und Verbandssport, ich übertreibe, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen böse, weil Vereinssport ist immer noch wichtig und es ist auch wichtig, gewissen Sachen eine organisierte Struktur zu geben. Aber diese Unverbindlichkeit, ich glaube, die ist wichtig und für die wird man sich Wege finden müssen, wie man sie letztendlich in die Entwicklung der Sportart integriert.
Ich habe dazu ein konkretes Beispiel. Das wäre tatsächlich so mehr oder weniger das zweite Thema gewesen, was ich unter dem Mantel der Graswurzelarbeit noch angesprochen hätte. Und du hast da jetzt eigentlich, ich glaube, unbewusst relativ schön drauf zugeführt. Und zwar ist mir aufgefallen, auch das, da war der Anstoß ein Kommentar, den wir bei Instagram bekommen haben. Und ich habe mir auch mal rausgesucht, wer der gute Mensch war. Und zwar ein gewisser Jokus Pokus. Ich vermute, er heißt nicht wirklich so. Und ich habe keine Ahnung, wer es ist. Aber trotzdem vielen Dank für den Kommentar an der Stelle. Hat geschrieben, dass man vielleicht mal über die Strukturierung von Kleinfeld und vor allem Jugendkleinfeldspieltagen nachdenken sollte. Habe ich ein bisschen gemacht und fand tatsächlich erstaunlich, dass im Prinzip jeder Spieltag, zumindest meines Wissens nach, in Floorball Deutschland mehr oder weniger gleich abläuft. So, und dann ist es halt egal, ob das ein U13-Kleinfeldspieltag ist oder ein Bundesligaspieltag. Du hast immer ein Spielsekretariat, du hast immer eine Spieluhr, du hast immer zwei Schiedsrichter, du hast immer zwei Teams, die gegeneinander spielen. Und es ist halt völlig egal, auf welchem Niveau das Ganze stattfindet. So, die Rahmenbedingungen sind eigentlich immer die gleichen. Und eigentlich habe ich mehr und mehr das Gefühl, dass wir das in der Jugend gar nicht unbedingt nötig haben. Also zum Beispiel ich glaube, im Fußball gibt es da jetzt auch eine relativ große Bewegung, dass jetzt solche Sachen wie Ergebnisse und so einfach abgeschafft worden sind. Gab es, glaube ich, auch eine relativ heiße Auseinandersetzung, dass irgendwie Hans-Joachim Watzke vom BVB hat, glaube ich, da irgendwie gegen angestänkert und dann gab es da eine ziemlich mediale Auseinandersetzung. Wie dem auch sei, so von wegen die Kinder verlieren das Gewinnen, verlieren den Willen zu gewinnen oder sowas in der Richtung, war, glaube ich, die Formulierung. Wie dem auch sei, also dass man solche Geschichten machen könnte, einfach wie, es spielen gar nicht unbedingt Teams gegeneinander, sondern es gibt einfach Kleinfeld-Jugendspieltage und für denen können sich irgendwie Vereine anmelden mit entweder einfach einer bestimmten Anzahl Spieler, dann ist es nämlich auch egal, ob ich als Verein nur 4 Spieler in dem Alter habe, die spielen möchten, oder ob ich 15 habe, sodass man quasi entweder nur die Spieler meldet oder man meldet halt irgendwie Blöcke oder so. Und dann kommen die einfach zusammen, dann werden kurz 2 Teams gebildet, dann spielen die gegeneinander 20 Minuten, dann sind die raus, dann kommen die nächsten oder so. Und das auch so Geschichten wie zum Beispiel dieses Spielprotokoll, was wir ja auch immer überall haben. Also egal, ob es jetzt die Bundesliga ist oder irgendwie ein U11-Kleintorspieltag, ich glaube, es gibt immer überall dieses Spielprotokoll, dass man gerade das für die Jugendspieltage einfach mal abschafft und es den Vereinen auch einfacher macht, solche Spieltage auszurichten. Naja, also da ist ja eigentlich, sagen wir, das Ergebnis ist relevant, aber wer jetzt wann wie viele Tore geschossen hat, spielt ja eigentlich gar keine Rolle. Ich finde auch Scorerlisten in den Jugendligen müssen nicht sein. Also erstens bringt das niemandem was, außer dass man vielleicht sieht, okay, der 9-jährige Lukas Müller macht irgendwie doppelt so viele Punkte wie Hans Schmidt oder so. Aber das ist in dem Alter ja völlig egal. Und ich hatte auch gerade früher, als ich noch mehr in der Jugend unterwegs war als Trainer, hatte ich immer das Gefühl, dass die Scorerliste sogar für die Spieler negative Auswirkungen hat. Also dass es relativ doll dazu führt, dass gerade schon im Jugendfloorball einfach so ein gewisses Ego-Gezocke anfängt. Und es halt Hauptsache darum geht, entweder war das mein Tor oder war das meine Vorlage. Und wenn nicht, dann mache ich hier gar nicht mit, so nach dem Motto. Und ich finde, in der Jugend braucht man das überhaupt nicht. Also es reicht auch, wenn man irgendwie in der U15 oder in der U17 oder so anfängt, überhaupt Punkte zu zählen. Man erkennt die richtig guten Spieler normalerweise auch ohne Scorerlisten. Also die sind da aus meiner Sicht nicht unbedingt notwendig für. Und es macht das Ganze halt nur viel komplizierter. Es reicht ja im Prinzip, wenn eine Person am Spielsack sitzt, die macht die Uhr an und aus und schreibt halt so ein bisschen den Spielstand mit. Und dann weiß man am Ende, wie das Spiel ausgegangen ist. Also es würde ja komplett reichen. Und dann wird es, glaube ich, auch ganz, ganz kleinen Vereinen, die ganz am Anfang stehen bei Floorball noch, also die vielleicht irgendwie so eine Kleinfeld-Herrentruppe haben und eine U13-Kleinfeld-Truppe und das war's schon. Und bei den bei beiden spielen auch Mädels mit und so, weil es ist alles unfassbar gemischt und unfassbar wenig Leute einfach noch. Ich glaube, das wäre für die auch viel besser und viel simpler, dann Spieltage auszurichten. Ich glaube, da könnte man ein bisschen was machen, um so ein paar Barrieren und Hindernisse einzureichen, uns insgesamt einfacher zu machen, gerade für die Vereine, die noch auf sehr, sehr niedrigem Niveau sind und im Jugendbereich und so einfach Spieltage auszurichten und Spieltage durchzuführen.
Das sehe ich genauso. Ich glaube, es ist immer ein Fehler, wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit schaut und sich überlegt, wie hat es denn hier funktioniert oder wie haben es denn die Tschechen oder wie haben es die Schweizer gemacht? Also das, man übersieht sehr oft so viele Faktoren, die man einfach heute nicht wiederholen kann. Und es ist, man muss auch zu einer gewissen, leider muss man auch in einem gewissen Ausmaß einfach akzeptieren, dass Floorball nicht wirklich optimal ausgerüstet ist für die heutige Zeit. Also du brauchst, um die Sportart zu betreiben, relativ viele Organisationen. Also du brauchst ein Spielfeld, du brauchst Ausrüstung, es reicht nicht, dass jemand irgendwas mitbringt, du brauchst gewisse Tore, du brauchst Infrastruktur in Form einer Halle. Du kannst Floorball leider nicht draußen auf der Wiese spielen. Das funktioniert nicht. Und um dann eine Liga oder einen Wettbewerb zu betreiben, brauchst du nochmal umso mehr. Und ich glaube, das ist einfach ein Fakt und den muss man so akzeptieren. Und wie passt das eigentlich in die heutige Zeit? Ich habe ja, ich glaube, ich habe das schon mal irgendwann erzählt, oder wann gab es denn den Boom in Tschechien, wo jetzt ich irgendwie plötzlich motiviert war, Floorball zu spielen? Also das waren ganz andere Umstände. Also da wollten alle Eishockey spielen, weil Tschechien Olympiasieger geworden ist und Eishockey spielen ist halt umständlich, weil es teuer und gibt zu wenig Vereine. Und als die Eishockey-Leute dachten, super, jetzt fangen alle an, Eishockey zu spielen, haben stattdessen alle angefangen, Floorball zu spielen, weil es einfacher war und hat einen riesen Aufschwung gekriegt. Aber also die Wahrscheinlichkeit, dass genau solche Umstände plötzlich passieren und zutreffen in Deutschland in den nächsten Jahren, das wird ja nicht passieren. Und deshalb musst du dir wirklich für jedes Land und für jede Sportart und für jede Zeit im Grunde eigene Wege suchen, die einfach zu den neuen Routinen des Alltags einfach besser passen. Du musst einfach, dieser Begriff Digitalisierung fliegt immer durch die Luft, aber es ist ja tatsächlich ein Teil der Vereinfachung. Ja? Also wenn es viel einfacher ist, sich zu organisieren, viel einfacher ist, so einen Spieltag zu finden, du hast ja genau das Richtige gesagt, wenn es reicht, dass im Grunde 6 Kinder aus dem einen Verein kommen und 3 Kinder aus dem anderen und dann hast du am Ende 20 Kinder an Ort und Stelle und es war sehr, sehr einfach zu organisieren, weil es dafür ein Tool gab, das das ermöglicht und dann entsteht halt ein Spiel, dann wächst das natürlich viel einfacher, als wenn man als regionaler Verband sagt, okay, ab nächstem Jahr gibt es eine U13-Liga und jeder Verein muss und so viele Leute stellen und dann muss dies und jenes passieren. Also natürlich musst du Rahmenbedingungen schaffen und klare Regeln, aber du musst einfach das, was wir kennen aus den 20, 30 Jahren Vereinssport, ich glaube, das passt so einfach nicht mehr in die heutige Zeit. Und du brauchst heute einfach viel einfachere, viel flexiblere Strukturen. Und dafür muss man im Zweifel ganz neue Wege gehen.
Ja, habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Also ich habe tatsächlich noch nie drüber nachgedacht, dass Floorball tatsächlich eine Sportart ist, also war mir schon, glaube ich, immer irgendwie bewusst, aber nie so drüber nachgedacht, dass es tatsächlich einigermaßen viele Barrieren gibt, die man überhaupt erstmal knacken muss, um Floorball spielen zu können. Dann wäre es ja vielleicht sinnvoll, wenn man nicht noch weitere Barrieren schaffen würde, sondern gerade versucht, den Einstieg, ne, so im Kleinfeldbereich, im Jugendbereich, einfach so unkompliziert wie möglich zu halten, damit man die Leute halt anfüttert. Und wenn sie dann irgendwann länger dabei sind und in größeren Vereinen und so weiter, dann kann man irgendwann immer noch gucken, dass es ein bisschen komplexer und komplizierter wird. Ja, das stimmt.
Ja, und ein zweites Thema haben wir auch, das machen wir aber kurz und knapp und wir haben jetzt so eine gewisse Sympathie entdeckt, euch auch mal ein bisschen mitarbeiten zu lassen und alles ein bisschen interaktiver zu gestalten. Und wir haben uns überlegt, also dieses ganze Gefeiere, wenn jemand irgend so ein Tor von der Mittellinie in die Ecke zwirbelt, das überlassen wir gerne anderen. Wir fänden es viel, viel charmanter, wenn wir gemeinsam das Kacktor des Jahres finden. Wir bedienen uns da natürlich so ein bisschen auch in anderen Sportarten, aber mittlerweile gibt es ja sehr oft auch mal die Situation, dass ein Ball ganz überraschende und skurrile Wege findet, um im Tor zu landen. Seien es etwas verrückte Eigentore oder seltsam abgelenkte Billardlupfer. Tillmann und ich, wir sind tatsächlich schon fündig geworden und haben selbst auch einen Beitrag zu leisten. Bei mir war das ein Tor Tor von, ich glaube, es war Daniel Hulic im Spiel Weißenfels gegen Dresden, wo der Ball einmal in eine Himmelsrichtung wollte und am Ende dann trotzdem im Tor gelandet ist. Den Link werden wir auch in die Shownotes setzen. Tillmann, wo bist du fündig geworden?
Ich bin in der NLA in der Schweiz fündig geworden, und zwar bei den Herren. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, welches Spiel das war, aber es war auf jeden Fall kurz vor Ende ganz, ganz knappe Führung. Ich glaube 9-8 oder sowas in der Richtung. Dann ist noch eine Sekunde auf der Uhr und das Team, was führt, hat, glaube ich, einen Freischlag irgendwie so in der Nähe von der eigenen Ecke. Und dann will der Spieler den Ball einfach nur kurz in die eigene Ecke kloppen. So nach dem Motto, naja, die Sekunde will schon ablaufen, dann ist das Spiel vorbei. Was er aber nicht merkt, ist, dass da ein gegnerischer Stürmer hingestellt hat und den Ball einfach direkt abfängt, einen Schritt macht und ihn in Willi zwirbelt. Von daher, das ist nur so ein halbes, also es ist 50% Kacktor des Jahres und 50% genialer Moment. Was von beidem ist mehr, das dürft ihr euch dann selber überlegen.
Herrlich, genau. Und solche wunderschönen Kacktore suchen wir, ob zufällig ins Tor gelenkt oder einfach durch Ungeschicktheit verursacht. Das ist doch viel, viel hübscher als so eine eloquent ausgespielte Staffel. Insofern Hashtag Konterpass Kacktor, einfach posten und entsprechend taggen oder schickt uns einen Link zur entsprechenden Szene und wir freuen uns darauf, dass wir daraus ein herrliches Potpourri aller möglichen wunderschönen Kacktore basteln. Ja, und ich glaube, das war's jetzt erstmal. Oder Till?
Das war's erstmal. Ich habe nichts hinzuzufügen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
Tschüss.